gewohntes Umfeld, kann man dann sagen. Und es freut mich, dass ich da sein darf und dass ich euch heute mit dem Wort dienen darf. Und ich möchte mit euch heute eine Stelle in der Bibel betrachten und anschauen. Und ich glaube, die PowerPoint, ich hoffe, man kann das lesen. Ist ein bisschen klein. Okay, man sieht das. Das funktioniert sehr gut. Man sieht ein Bild von Kühen, von Jungen oder von Gummistiefeln. Und ein dreijähriger Junge hat seinen Großvater gefragt, ob er mit ihm in den Kuhstall in die Nähe gehen würde. Und Elia, so heißt der kleine Junge, ist ein Stadtkind und er hat vorwiegend die Kühe nur aus Bilderbüchern gekannt. Und so sind der Elia und sein Opa losgezogen und sind in einen Stall gegangen. Der Stall hat in der Mitte ungefähr einen 2 Meter breiten Mittelgang, auf dem gerade Futter verteilt wurde. Und von links und rechts steckten die Kühe ihre Köpfe durch die Absperrungen und holten sich das Futter. Und auf diesem Mittelgang machten der Elia und sein Großvater die ersten Schritte. Elia schaute etwas ängstlich auf die großen Köpfe, die knapp neben ihm im Futter wühlten, und er drückte sich an seinen großen Begleiter. Der Junge geht auf die andere Seite, aber da sind auch wieder diese großen Köpfe. Somit nimmt ihn der Großvater auf den Arm, aber das hilft auch nicht wirklich. Bis schließlich der kleine Elia seinem Großvater ins Ohr flüstert: Angst, rausgehen. Elia hat Angst vor den großen Kühen. Wie will er das Problem lösen? Ganz einfach, rausgehen, Abstand gewinnen. Und das machen Erwachsene meistens auch so, wenn sie sich fürchten. Furcht will weg von dem, was als Bedrohung erscheint. Furcht löst einen Fluchtreflex aus, wie bei dem kleinen Elia. Weg von den großen Tieren, ein paar Meter Abstand, Tür zu und die Welt ist wieder in Ordnung. In jeder Situation unseres Lebens müssen wir, ob wir wollen oder nicht, eine Entscheidung treffen. Und jede Entscheidung beinhaltet wiederum den Gedankengang, was ist wichtiger. Und zu diesem Thema möchte ich mit euch im Lukas-Evangelium, das Kapitel 12, die Verse 1 bis 9 näher anschauen. Ihr könnt das selber aufschlagen in der Bibel oder in der App oder ihr könnt auch auf der Folie mitlesen. Lukas 12, die Verse 1 bis 9. Was ist wichtiger, verstecken oder offenlegen? In den Versen 1 bis 3 steht: Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welche die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Das Schöne an diesen Versen ist, dass es ja die gesprochenen Worte oder direkt gesprochenen Worte von Jesus sind. Soll ich wer dazu begehen? Kann man das irgendwie verstehen? Ist so besser? Ist lauter? Okay, sehr gut. Ich höre mich eh immer selber, aber wer da die Box ist wahrscheinlich hinter mir. Also eben das Schöne an dem Bibeltext ist, dass Jesus selbst die Worte gesagt hat. Also mitten in einer Menschenmenge hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welche die Heuchelei ist. Die Pharisäer waren ja eine jüdische Partei unter der Leitung der Schriftgelehrten, die auf peinliche Einhaltung des Gesetzes und auf der mündlichen Tradition achtete. Und Jesus hat ihr Verhalten mit einem Sauerteig verglichen. Was ist Sauerteig? Sauerteig oder Sauerteige enthalten eine Lebensgemeinschaft von Milchsäurebakterien und Hefepilzen, die für die Herstellung von Brot genutzt werden. Und die Stoffwechselprodukte dieser Mikroorganismen lockern den Teig, machen ihn verdaulicher, Das Aroma wird besser, der Geschmack wird besser und die Haltbarkeit der Backwaren wird optimiert. Und bei der Herstellung von Sauerteig wird circa ein Teil Sauerteig mit 10 Teilen normalen Teig vermischt. Ich hoffe, ich habe das für die Hobbyköche so richtig ausgedrückt, aber das ist, glaube ich, Daumen mal Pi-Regel. Und die Bakterien aus dem Sauerteig beginnen sich vom normalen Teig zu ernähren. Und er vermehrt sich und das nennt man Fermentation. Und bis der ganze Teig durchsäuert ist. Und das nimmt Jesus in den Mund und vergleicht die Pharisäer damit. Das heißt, der komplette Teig wird sozusagen vom Sauerteig und dessen Mikroorganismen durchzogen, verändert seine Bestandteile und Eigenschaften. Der Teig wird eben somit haltbarer, verträglicher, fluffiger, geschmacklich besser. Der Anteil Sauerteig oder der kleine Anteil Sauerteig beeinflusst den ganzen Brotteig und macht ihn somit zu einem Sauerteig oder Sauerteigbrot, kann man auch sagen. Und das verwendet Jesus in Bezug auf die Pharisäer. Und er nennt noch ein zweites Wort, Heuchelei. Heuchelei bezeichnet das sich Verstellen zum Vortäuschen von vorhandener Gefühle, Eigenschaften oder Ähnlichem. Und Jesus warnt seine Jünger vor einer Doppelmoral wie die der Pharisäer. Sie ernährten sich wie der Sauerteig vom Ansehen anderer Menschen, infizierten diese mit ihren Gedankengut und Reichtum, Macht und Ansehen wurden somit ihr eigen durch vorgetäuschte Frömmigkeit. Und Jesus erklärt in Vers 2 in Bezug auf die Heuchelei, dass alles einmal sichtbar werden wird. Egal, ob sichtbar oder unsichtbar es ist oder aktuell noch ist. Also Verdecktes, also etwas, was vorhanden ist, aber nicht einsehbar ist, wird aufgedeckt, sichtbar gemacht, so dass es von jedem gesehen werden kann. Das können Handlungen, Verhaltensweisen oder Taten betreffen. Und verborgen bedeutet, dass etwas vorhanden, aber nicht wahrnehmbar ist. Wenn es bekannt wird, wird aber jeder davon erfahren. Das kann Gedanken, Gefühle oder Worte betreffen. Und alles, also das Sichtbare wie das Unsichtbare, wird einmal unausweichlich aufgedeckt und bekannt werden. In Vers 3 spricht Jesus weiter zu seinen Jüngern. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ja die frohe Botschaft, welche seine Jünger verkündigt haben, nur in finsteren, geschlossenen Räumen anderen ins Ohr geflüstert. Also das Verhalten der Jünger zeigt eigentlich, welche Furcht sie gehabt haben mussten zur damaligen Zeit, über Jesus zu reden. Und die frohe Botschaft wurde somit nur an bestimmte ausgewählte Menschen und Personen und somit an wenige Menschen zugeflüstert und zugeredet. Und Jesus sagt, dass sich das ändern wird. Also die gute Nachricht wird einmal von allen gehört werden. Sie wird nicht mehr begrenzt zugänglich, sondern für alle verfügbar sein. Und was zum damaligen Zeitpunkt noch im Verborgenen erzählt wurde, wird in Zukunft einmal auf den Dächern öffentlich ausgerufen werden. Also die Jünger werden einmal ohne Furcht im Namen von Jesus losziehen und die frohe Botschaft überall verkündigen. Denn nicht das Verbergen ist Gottes Ziel, sondern das Offenlegen der Wahrheit und die Verkündigung der Wahrheit ist Gottes Ziel. Und die Berufung der Jünger war, um jeden Preis Gott in der Welt offenbar zu machen. Und ebenso unausweichlich wie die Aufdeckung der Heuchelei ist der Sieg der Wahrheit. Und Jesus warnt seine Nachfolger davor, Heuchler zu sein. Er warnt sie davor. Was heißt das für uns? Bin ich Christ nur im christlichen Umfeld, wie Gottesdienst, Hauskreis oder vor meinen Geschwistern? Im sonstigen Umfeld, Schule, Arbeit, Freundeskreis, Vereinsleben, Nachbarschaft, verhalte ich mich vielleicht ganz anders. Die Leute um mich herum würden vielleicht gar nicht auf den Gedanken kommen, dass ich Christ bin. Habe ich vielleicht Angst vor dem, was andere über mich sagen? Schäme ich mich für Jesus? Könnte dieses Verhalten meine Geschwister im Glauben sogar dazu bringen, zu heucheln und somit ein Opfer des Sauerteigs zu werden? Oder tue ich nur so, als ob ich von Gottes froher Botschaft überzeugt bin? Mir gefallen die Predigten, Veranstaltungen, Gespräche, aber eigentlich kann ich dem Ganzen nichts abgewinnen. Es ist alles ganz nett, aber doch ziemlich weltfremd. Danke. Mach ich was. Danke. Es erzeugt aber zumindest ein positives Gefühl, eine Pflichterfüllung, falls es doch einen Gott gibt. Aber könnte mich so ein Verhalten in falscher Sicherheit wiegen? Wir müssen oder sollen uns prüfen, ob Heuchelei in unserem Leben Einzug genommen hat. Sind Äußerlichkeiten in manchen Bereichen meines Lebens wichtiger als die Wahrheit? Wir sind aufgefordert, die Entscheidung zu treffen, die Heuchelei abzulegen. Gott um Hilfe zu bitten, damit er in allen Bereichen unseres Lebens sichtbar wird. Wir müssen uns bewusst sein, das, was Jesus gesagt hat, dass alles einmal ans Licht kommen wird. Alle Absichten, Gedanken, alle Ziele, Wünsche, Worte, Betrug, Diebstahl, Unmoral, Pornografie, Ehebruch, Steuerhinterziehung, Fluchen, Lästerungen, Vernachlässigungen, Süchte, Mord und Gewalt. In 1. Korinther 4, Vers 5 steht, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir dürfen uns aber auch der tröstlichen Tatsache bewusst sein, dass Gott alle Ungerechtigkeit ans Leben bringen wird. Wenn Heuchelei keinen Platz in unserem Leben hat, dann sind wir auch bereit, von Jesus und seiner rettenden Botschaft zu erzählen. Nicht mehr verdeckt hinter vorgehaltener Hand, sondern wenn sich die Gelegenheit bietet, sogar öffentlich zu vielen oder allen Menschen. Aus Glauben nach dem Willen Gottes handeln. Wenn wir weiterlesen im Text, die Verse 4 bis 7, zur Frage kommen, was ist wichtiger, Menschenangst oder Gottesfurcht? Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen, und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind gezählt, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wiederum die gesprochenen Worte von Jesus. Jesus spricht seine Jünger mit den ermutigenden und herzlichen Worten, meine Freunde, an. Und diese Anrede zeigt das Verhältnis, was Jesus zu seinen Jüngern und zu seinen Nachfolgern gehabt haben muss. Ein freundschaftliches Verhältnis, das sich durch gegenseitige Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Und dass sie seine Jünger sind, hatten ja seine Jünger schon gewusst. Aber dass sie sogar seine Freunde sind, das war ihnen vielleicht neu. Jesus ermutigt sie, furchtlos vor den Menschen zu sein. Für was steht eigentlich das Wort Furcht? Oder was bedeutet das Wort Furcht? Die naheliegendste Bedeutung für Furcht ist Angst. Angstgefühl. Das Gefühl, einer Bedrohung zu haben, und Angst bezeichnet die Reaktion der Psyche auf gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahren. Und der Jesus ermutigt seine Freunde mit den Worten, fürchtet euch nicht, seid furchtlos gegenüber den Menschen. Furchtlos bedeutet, für seine Überzeugungen einzustehen oder zu handeln, ohne Rücksicht auf mögliche oder bekannte Konsequenzen. Und Jesus wusste aber, was auf seine Jünger einmal zukommen würde, wenn sie die frohe Botschaft weltweit verkündigen werden. Es wird ihnen Tod und Verfolgung bevorstehen. Und trotzdem ermutigt er, seid furchtlos, weil eben Menschen nur eine begrenzte Möglichkeit haben. Menschen können nur das irdische Leben beeinflussen und ihr Einfluss endet spätestens beim leiblichen Tod. Das Höchste oder das Schlimmste, was ein Mensch den anderen antun kann, ist eben den menschlichen Leib zu töten. Aber die Freunden oder Freunden von Jesus sollte diese Tatsache aber kein Grund zur Furcht sein. Eine herausfordernde Aussage. Aber diese Aussage gilt nicht nur den Jüngern damals, also Jesus' Jünger damals, sondern auch für seine heutigen Nachfolger. Alle, die Jesus nachfolgen, dürfen dieser Aussage glauben. Und ich glaube, diese Aussage ist nicht leicht umzusetzen. In unserem Land würde es für Freunden von Jesus vielleicht bedeuten, dass sie ausgelacht, ausgegrenzt, vielleicht benachteiligt, verachtet, diskriminiert vielleicht sogar werden. Aber in unseren Breitengraden dreht sich doch die Scheu mehr um den Verlust, um Ruf und Ansehen. Aber auch dann will Jesus nicht, dass wir die Möglichkeit der Verbreitung des Evangeliums aus Furcht vor Andersdenkenden ungenutzt lassen. Jesus will uns durch seine Aussage ermutigen, aber auch trösten und beruhigen. Er nimmt damit den Widersachern den Wind aus den Segeln und offenbart eigentlich ihre Begrenztheit. Ich glaube, sich auf die Seite von Jesus zu stellen, ist nicht immer einfach. Es ist daher, glaube ich, sehr wichtig, dass wir in guten wie in schlechten oder in schwierigen Zeiten immer Teil einer Gemeinde sind, damit wir uns austauschen können. Freunde von Jesus um sich zu haben, die trösten, ermutigen, beten, Hilfe leisten können. Aber heißt das, dass sich Christen eigentlich vor nichts fürchten sollen? In Vers 5 sagt Jesus: Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Also die Jünger sollen Gott mehr fürchten als die Menschen. Gott allein hat Macht, die über den leiblichen Tod hinausgeht. Denn Gott hat die Macht, in die Hölle zu werfen. Jesus erklärt mit dieser Aussage eigentlich, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Seele eines Menschen lebt auch nach dem Tod weiter. Und in Bezug auf Vers 4 können wir herausnehmen, dass für Menschen der körperliche Tod nicht mehr über den weiteren Weg ihrer Seele entscheiden kann. Gott übernimmt ab diesem Zeitpunkt. Und Jesus betont diese Tatsache noch einmal, weil sie eben so wichtig ist, indem er wiederholt: Ja, ich sage euch, den fürchtet. Gott fürchtet. Die Hölle wird in der Bibel beschrieben als Abgrund, Feuersee, äußerste Finsternis, Tod, ewiges Verderben, ewige Qual, Weinen und Zähneknirschen. Und wenn wir das alles zusammenfassen, erhalten wir eine Hölle, die schlimmer als der Tod, dunkler als die Finsternis und tiefer als jeder Abgrund ist. Hölle, ein Ort, wo mehr Zähneknirschen und Weinen ist, als alle anderen Beschreibungen es porträtieren könnten. Ihre symbolhaften Schlagworte, die wir in der Bibel lesen, bringen uns an die Grenzen unserer Sprache, an einen Ort weit schlimmer als jede Vorstellung. Und Jesus sagt das über seinen Vater im Himmel. Jesus, Gottes Sohn, sagt das. Und wenn nicht Jesus es am besten wüsste, wer dann? Und Jesus oder die Jünger Jesus sollen aufgrund dessen nicht aus Menschenfurcht handeln, sondern in Gottes Furcht leben. Und eben für das Wort Furcht gibt es eben zwei Bedeutungen. Die Angst, das Gefühl einer Bedrohung, dass man eben vor Gegenwärtiges oder Zukünftiges sich fürchtet, Angst hat. Und die normale Reaktion ist, wie wir es am Anfang schon gehört haben beim kleinen Elia, dass man sich aus der Gefahrenzone begibt, dass man wegläuft. Aber sucht eigentlich die Gottesfurcht auch den Abstand? Ist alles gut, wenn man weit genug weg von Gott ist? Wenn es um Gottesfurcht geht, ich denke, dann hilft Flucht überhaupt nicht. Sie sucht nicht den Sicherheitsabstand weg von Gott. Die Auflösung der Furcht liegt nicht darin, aus dem Blickfeld Gottes zu verschwinden, so wie der kleine Elia, eben wie wir es am Anfang gehört haben, weg von den Kühen wollten. Die weitere Bedeutung von Furcht ist somit Achtung, Anerkennung, Hochachtung, Hochschätzung und Respekt. Gottes Furcht ist nach Gottes Willen suchen, danach trachten, danach fragen, danach leben und es tun. Gottes Furcht ist eine Art der Lebenseinstellung, eine Art der Lebenshaltung. Es ist gelebte Anbetung Gottes Furcht ist mit seinem Willen übereinstimmen. Und Gottes Furcht hat in erster Linie somit nichts mit Angst zu tun, vor der man wegläuft, vor der man fliehen soll. Sondern Gottes Furcht im Leben bedeutet, in Demut sich auf Gott einlassen. Das Verlangen, dass sein Wille geschieht. Glauben, Vertrauen und nach seinem Wort handeln. In Harmonie mit Gott leben. Unterordnung gegen alle eigenen Wünsche. Man kann bei Gottes Furcht eigentlich von einer Grundhaltung sprechen, die Gott achtet und ihn in die Entscheidungen des Lebens einen gebührenden Platz gewährt. Und das ist die übliche und zu erwartende Auswirkung von Gottes Furcht. Die angemessene Aktion eines Menschen, der Gott fürchtet, besteht darin, auf Gott zuzugehen und in seine Nähe zu suchen, in der Bibel lesen, zu beten, eine Gemeinde zu besuchen. Im Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, sie befolgen. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Gottes Furcht, der Wunsch, Gottes Willen zu tun, es ist auch das erste Geschenk, das wir bei unserer Bekehrung erhalten. Wer Gott fürchtet, wird der Hölle entgehen und erhält dafür im Gegenzug die Segen der Gottesfurcht. Und dazu möchte ich euch ein paar Bibelstellen vorlesen, zum Punkt Segen der Gottesfurcht. In Psalm 33, Vers 18 steht, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Im Psalm 115, Vers 13 steht, er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Psalm 147. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Sprüche 3. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sprüche 14. In der Furcht des Herrn liegt stark das Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Sprüche 14 weiter. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Lukas 1, Vers 50. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Es gibt noch einige Bibelstellen, ihr könnt sie auch abfotografieren, wenn ihr wollt, zum Punkt oder zum Thema Segen der Gottesfurcht. Also Gottes Furcht und der daraus resultierende Segen ist also die ganze Bandbreite der Segnungen Gottes, dass Gott bei uns, für uns und um uns herum ist, dass er uns bewahrt und dass er uns auch ganz sicher zum Ziel bringt und dass der Feind letztendlich nichts ausrichten kann gegen uns. Aber wir, wenn wir in der Gottesfurcht bleiben, zur bleibenden Frucht kommen. Gottes Furcht ist praktisches Leben in der Anbetung. Gottes Furcht ist gelebte Anbetung. Und stellen wir uns einmal selbst die Frage, wen fürchte ich oder nach welchem Willen handle ich? Fürchte ich vielleicht Vorgesetzte aus der Arbeit mehr, wenn sie mir Aufgaben geben, die nicht Gottes Willen entsprechen? Fürchte ich um mein Ansehen von Freunden, Kollegen, Nachbarn? Tue ich vielleicht dadurch Sachen, welche Gott nicht gefallen? Ist mir mein Wohlergehen wichtiger, als Gott zu gehorchen? Ist mir meine Zeit so wertvoll, als dass ich in der Bibel lese, bete und am Gemeindeleben teilhabe? Sind mir meine Interessen und Wünsche wichtiger, als Gott nachzufolgen? Sehe ich vielleicht sogar Gottes Wille als Belastung? Tatsache ist aber, Entlastung gibt es nur in der Nähe Gottes, nicht in der Entfernung. Das Glück liegt nicht darin, Gott fern zu sein, sondern ihm immer so nah wie möglich zu sein. Ich glaube, wenn in alltäglichen oder unangenehmen Situationen Entscheidungen zu treffen sind, sollten wir immer bedenken und darauf achten, welche Macht Gott hat und wie machtlos Menschen im Gegenzug sind. Jesus unterstreicht seine Aussage, Gott zu fürchten, mit den Versen 6 und 7 in Lukas 12. Jesus stellt seinen Jüngern auf herzergreifende Weise die Fürsorge Gottes vor. Sperling oder Spatzen waren damals oder wurden damals für wenig Geld verkauft. 5 Sperlinge für 2 Groschen. Das sind umgerechnet 2 Euro für 5 Sperlinge, das heißt 40 Cent pro Sperling. Offensichtlich bekam man auch für Sperlinge einen Mengenrabatt. Und nicht einmal diese kleinen Tiere sind von Gott vergessen. Gott sorgt für jeden dieser kleinen Sperlinge, auch wenn er für einen Menschen kaum einen Geldwert hat. Im nächsten Vers geht Jesus sogar einen Schritt weiter. Gott kennt seine Jünger nicht nur als Person, nein, er kennt sie so genau, dass sogar die Haare auf ihrem Kopf gezählt sind. Und die eigentliche Übersetzung oder Bedeutung dieser Stelle bedeutet oder heißt, dass die Haare sogar nummeriert sind. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel Haare hat der Mensch im Durchschnitt? Wer weiß das? 2 Millionen? Okay. Es ist immer unterschiedlich. 200.000? Also ich habe es bei mir mal durchgezählt. Aber ich bin ja knapp. Nein, Scherz. Also im Schnitt sind es zwischen 100 und 150.000 Haare auf dem Kopf. Vielleicht bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen wieder ein bisschen weniger, aber im Schnitt so zwischen 100 und 150.000. Und wenn sich Gott die Mühe macht, die Haare bei jedem seiner Jünger zu zählen, sie sogar durchzunummerieren, dann muss er sich doch wirklich sehr viel Sorgen um sie machen und sich um sie kümmern. Und man kann seine Jünger nur so gut, wie hier beschrieben steht, kennen, wenn man sich um sie innig und liebevoll um sie sorgt. Und Jesus sagt das zu seinen Jüngern, dass sie sich nicht vor den Menschen fürchten sollen, weil der Vater im Himmel sich so sehr um sie sorgt. Also wenn Gott sich um jeden Sperling so viel sorgt, wie viel mehr wird er dann über denen wachen, die das Evangelium seines Sohnes verbreiten? Hier ist in erster Linie nicht das körperliche Wohlbefinden gemeint, sondern auch das geistliche. Denn letztendlich muss die Seele versorgt sein, um vor Gott bestehen zu können. Und wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann kannst du dir sicher sein, dass er sich um dein Wohlergehen kümmert. Er gibt dir Kraft, wenn du kraftlos bist. Er gibt dir Trost, wenn du traurig bist. Er gibt dir Halt, wenn der Boden unter dir wegbricht. Er gibt dir Mut, wenn du mutlos bist. Und er rüstet dich für jede noch so schwierige Aufgabe, die dir bevorsteht. Gott verspricht uns eben nicht, dass es uns körperlich immer gut gehen wird. Aber er verspricht uns, dass er uns für jede schwierige Zeit die nötige Kraft gibt, damit wir sie durchstehen. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Bin ich vielleicht bei aktuellen Schwierigkeiten oder bei dem, was noch kommen mag, können wir uns sicher wissen, dass Gott uns durchträgt. Und welch eine ermutigende Tatsache ist das doch, die Gott uns hier zuspricht. Jesus selbst hat das gesagt. Und wie viel wir für Gott bedeuten, das hat er uns auf Golgatha gezeigt. Er hat seinen geliebten Sohn für deine und meine Sünden büßen lassen. Jesus hat an unserer Stadt am Kreuz den Schrecken erfahren und durchlitten, damit alle seine Nachfolger den Segen Gottes in seiner ganzen Fülle erhalten können. Jesus spricht in Vers 8 und 9 weiter zu seinen Jüngern. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Also bekennen bedeutet ja etwas offen zugeben und aussprechen. Und vor Menschen sich zu Jesus zu bekennen, bedeutet offen vor anderen Menschen zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass nur durch ihn Zugang zum Vater im Himmel möglich ist. Und die Aussage, zu mir bekennen vor den Menschen, zeigt, dass es im irdischen Leben passieren muss. Es gibt nur in diesem irdischen Leben die Möglichkeit. Und ich glaube, jeder weiß, dass das irdische Leben zeitlich begrenzt ist. Und somit kommt einmal der Zeitpunkt, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, sich entscheiden zu können oder sich anders entscheiden zu können. Also wer sich im Leben oder Sterben zu Jesus bekennt, zu dem wird sich auch Jesus bekennen vor den Engeln Gottes. Vor den Engeln Gottes, das heißt am Tag des Gerichts, wird Jesus denjenigen vor Gott als sein Eigentum anerkennen. Jedem, zu dem sich Jesus am Tag des Gerichts bekennt, wird auch in das Reich Gottes eingehen. In Matthäus 25 steht, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Also diejenigen, die sich zu Jesus bekennen werden, die werden einmal auf der rechten Seite von Jesus stehen. In Vers 9 spricht Jesus auch die andere Seite an. Diejenigen, die ihn verleugnen. Also jemanden verleugnen ist ja genau das Gegenteil von sich zu jemandem bekennen. Jemanden verleugnet bedeutet, dass man sich energisch von jemandem distanziert. Jesus als Freund zu verleugnen, würde heißen, dass er nicht sein Freund ist. Er bekennt sich nicht zu Jesus und er distanziert sich von seiner Wahrheit. Ein Verleugner Jesus bestreitet, dass er ihn kennt und er behauptet somit, dass er ein Lügner ist. Und diejenigen, die vor Menschen so handeln, die werden auch einmal vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Zu diejenigen bekennt sich Jesus auch einmal nicht. Und er wird zu ihnen sagen, dass er sie nicht kennt. Matthäus 25, Vers 41 steht dann weiter, denn wird er auch, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also in den Versen 8 und 9 werden nur zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht und wird auch in der Bibel nicht erwähnt. Es gibt nur ein Entweder oder ein Oder. Jeder Mensch trifft eine Entscheidung. Entweder entscheidet sich für Jesus oder entscheidet sich automatisch gegen ihn. Letztendlich geht es aber nur um diese eine Entscheidung und das macht auch Jesus seinen Jüngern deutlich. Alle, die sich bewusst für Jesus entschieden haben, zu denen wird auch Jesus am Tag des Gerichts, werde sich zu ihnen bekennen. Und diese Menschen werden einmal Zugang zum Heil und zur Rettung bekommen. Und ihnen steht das ewige Leben bevor. Und wer Jesus aber nicht als Herrn annimmt, der entscheidet sich für eine Zukunft automatisch in der Hölle. Aber hier ist nicht ein Moment der Schwäche gemeint, so wie wir es von Petrus kennen, wie er Jesus verleugnet hat, sondern gemeint ist die Sünde, so lange zu warten und sich so lange zu weigern, Jesus als Retter und König zu bekennen, bis es letztendlich zu spät ist. Und zu diejenigen, die Jesus zu Lebzeiten ablehnen und sich seiner schämen, ihn zu bekennen, wird er auch an jenem Tag sagen, ich kenne euch nicht. Und wer diesen Satz aus dem Mund von Jesus nicht hören möchte, den möchte ich ermutigen, dass er Jesus seine Schuld bekennt, dass er ihn als Retter annimmt und ihm nachfolgt. In Römer 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Dann wird er einmal zu dir sagen, komm her, du Gesegneter meines Vaters, erbe das Reich, das dir bereitet ist von Anbeginn der Welt. Mit dem heutigen Bibeltext sind wir aufgefordert oder wurden wir aufgefordert von Gott, auf unser Reden und unser Verhalten zu hören, zu achten, darauf zu achten. Wir sollen gewarnt und dürfen getrost sein, dass alles einmal ans Licht kommen wird. Wir sollen Gott allein fürchten Und er sorgt und segnet uns. Und mit dem Bekenntnis zu Jesus dürfen wir auf eine sichere Zukunft schauen und dürfen sie erwarten. Zum Abschluss kann sich jeder die übergreifende Frage zum heutigen Bibeltext stellen und beantworten. Was ist dir wichtiger? Letztendlich geht alles um die Menschenangst oder um die Gottesfurcht. In beiden Fällen dürfen wir zu Gott beten und ihn bitten, dass er uns zu gottesfürchtigen Nachfolgern macht und uns ausrüstet zur Nachfolge an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.